Es ist eine Freude, euch alle heute Abend zu sehen. Wenn ihr mit mir bitte Psalm 1 aufschlagen würdet, wir lesen das gemeinsam, die Verse 1 bis 4. Psalm 1, die Verse 1 bis 4. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er macht, gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag des Herrn, dass du uns diesen Tag geschenkt hast, um zu ruhen von unseren Arbeiten und von den Sorgen, dass wir uns gemeinsam versammeln können, um dich anzubeten. Und dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit Brüdern und Schwestern in Christus, dass wir dein Wort gepredigt hören, dass wir singen können und auch den Glauben gemeinsam bekennen können. Danke für diese große Gnade, die wir haben, uns versammeln zu können, ohne dass die Regierung da hineinredet. So viele Christen in so vielen Ländern sind nicht dazu in der Lage. Und so danken wir dir dafür. Auch diesen Psalm. Und wir beten, dass, wie wir es heute studieren, dass du in unseren Herzen arbeitest durch diese Predigt. Zuerst an mir. Dass du uns einen Hass auf Sünde schenkst. Und dass du uns eine tiefe und wahrhaftige Liebe für dein Wort. Das bitten wir. Im Namen deines herrlichen Sohnes und unseres gesegneten Retters, Jesus Christus. Amen. Der erste Psalm legt zwei Wege vor dem Leser. Einer, auf den jeder am Ende gehen wird, einer von beiden. Der eine Weg ist der Weg des Gottlosen. Die ständige Versuchung, die wir erfahren vom Fleisch, von der Welt, von Satan, alles die Versuchung, uns zu packen mit der Frucht der Sünde, mit der verlockenden Frucht der Sünde und gegen die Gebote Gottes. Und die diesen Weg zu Ende gehen, werden einmal einen schrecklichen Preis zahlen in der Ewigkeit. Der andere Weg, der Weg des Gerechten, ist einer, der sehr viel weniger Reisende hat. Das ist ein Leben, das die ewige und inspirierte Weisung Gottes annimmt als einzigen Standard fürs Leben. Und das ist eine Tatsache, dass das Wort Gottes unsere Sünde offenlegt. Und dass es auch alle Verlockungen des Lebens offenlegt. Die zwei Wege, die dieser Psalm uns vorlegt, die mögen manchmal am Anfang nahe beieinander liegen, aber am Schluss gehen sie weit auseinander. Die heutige Predigt ist in drei Punkte eingeteilt. Das erste sind es die Verlockung der Sünde, dann das zweite die feste Grundlage und das dritte die finale Ernte. Das erste Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wir können erwarten, dass er mit dem beginnen könnte, was wir tun sollen, anstatt das, was wir nicht tun sollten. dass er vielleicht sagt, was wir tun sollen, anstatt dass was böse ist. Aber der Psalm beginnt tatsächlich andersherum. Beginnt erst einmal mit der Definition, er beginnt die Definition des gesegneten Mannes nicht mit dem, was er tut, sondern mit dem, was er nicht tut. John Calvin sagt Folgendes über diesen Psalm: Niemand kann gebührend zur Gottesfurcht und zum Dienst an Gott und zum Studium seines Gesetzes animiert werden, solange er nicht fest davon überzeugt ist, dass alle Gottlosen unglücklich sind und dass diejenigen, die sich nicht aus ihrer Gesellschaft zurückziehen, mit ihnen in die gleiche Zerstörung verwickelt werden. Die Wege der Welt und ihre Verlockungen und der sogenannte Frieden sind zutiefst attraktiv für unser Fleisch. Es ist nur allzu leicht für uns, dass wir in einem Moment alle Warnungen vor Sünde aus unseren Gedanken verbannen und dass wir doch die verbotene Frucht probieren wollen. Und so ist es absolut wichtig, dass wir die Sünde als böse erkennen. Und sie lästert Gott und sie bringt nur Tod. Wir müssen wirklich das erkennen, sonst werden wir niemals vor der Sünde fliehen und der Heiligkeit nachjagen, so wie wir es sollten. Von diesem Vers können wir eine Ordnung sehen. Wir sehen in diesem Vers eine Ordnung. Einer geht nicht direkt von einem aufrichtigen Leben zu einem Leben, das Gott verneint, sondern es ist ein langsamer Weg, so dass das Gewissen diese Warnzeichen gar nicht wahrnimmt, die auf dem Weg liegen. Bevor wir realisieren, sind wir bereits am Ende. Der Psalmist listet drei Handlungen auf: nach dem Rat der Gottlosen wandeln, auf dem Weg der Sünder gehen und sitzen, wo die Spötter sitzen. Dieser langsame Verlust des Schwungs, das von Laufen, Treten und Sitzen, das zeigt uns, dass je mehr ein Gewissen mit Sünde, sich an Sünde gewöhnt, desto schwieriger ist es, durch die Gnade und die Warnungen Gottes erreicht zu werden. Und das erste ist, im Rat der Gottlosen wandeln. Wie wir auf unserem Pilgerweg in die ewige Herrlichkeit sind, da kommen wir mit vielen Leuten zusammen. Niemand von uns lebt dieses Leben in völliger Isolation. Tatsächlich leben wir ja in Beziehungen mit Freunden, mit Mitarbeitern, mit Brüdern und Schwestern in Christus. Und wir nehmen viel Weisheit und Werte und auch Eigenschaften dieser Menschen mit auf. Und wir werden ihnen ähnlicher. Und sie werden mehr wie wir. Das kann etwas sehr Gutes sein, wenn diese Menschen Brüder und Schwestern in Christus sind, die im Glauben wachsen. Aber es ist sehr gefährlich, wenn wir beeinflusst werden durch die, die nicht von Gott sind. Natürlich hat Gott uns nicht aus der Welt genommen und wir sind berufen, ein Licht zu sein. Wir sind berufen, jeden zu lieben. Aber wenn wir es zulassen, dass wir völlig beeinflusst werden durch die, die nichts von Gott wissen, dann gehen wir einen dunklen Pfad hinab. Weltliche Weisheit kann manchmal sehr weise klingen für unser Leben, aber ihr letztliches Ende ist Zerstörung. Nur das Wort Gottes ist, nach Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17, von Gott ausgehaucht und nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Überführung und zur Schulung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei und zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Es ist gut, Es ist gefährlich für uns, wenn wir uns auf die Welt verlassen, um uns zurechtzuweisen zu lassen und zu schulen lassen. Das Zweite, wogegen wir gewarnt werden, ist das Treten auf den Weg der Sünder. Und es geht hier nicht nur darum, Rat anzunehmen, was wir im Rat der Gottlosen sind, sondern hier geht es bereits darum, auf demselben Weg zu gehen, den die Gottlosen gehen. Wenn jemand diesen Punkt erreicht hat, dann ist er noch nicht unbedingt gegen Gott eingestellt. Aber er rechtfertigt vielleicht, dass dieser Zustand nur zeitlich ist und dass er immer noch an Gott hängt. Aber in der Praxis ist das Leben bereits gelebt, als würde Gott nicht existieren. Die Person, die diesen Punkt erreicht hat, hat der Welt bereits gestattet, ihn zu lehren und die Werte auch zu vermitteln, tief ins Herz. Das ist ein besonders mächtiger Prozess, denn die Verlangen unseres Fleisches und die Verlangen von Satan für uns, die ergänzen sich. Das Gewissen einer Person in diesem Zustand ist diesen drei Quellen der Versuchung, Satan, Welt und Fleisch, und die Entmutigungen und all die schrecklichen Anhänge davon, das geheiligte Leben in Gott ist völlig vergessen. Das Gewissen wird nach und nach ausgetrocknet durch diese Stimmen der Versuchung und es hört irgendwann völlig auf, sich zu melden. Das sündige Fleisch fährt fort, davon das, was vorher für uns schlimm war, wird nun attraktiv für uns, ja, begehrenswert. Christen, wenn wir uns an diesem Ort wiederfinden, wo die Sünde für uns bereits gewohnheitsmäßig geworden ist und wir uns, dann müssen wir fliehen. Es ist nicht genug, einfach nur aufzuhalten, den Prozess aufzuhalten, dass die Sünde noch schlimmer wird, sondern wir müssen fliehen. Und wir dürfen nicht mehr nach unserem Begehren handeln, sondern wir müssen nach dem handeln, was wir wissen durch Gottes Wort über die Sünde und über uns selbst. Wir müssen den Heiligen Geist anflehen, dass er uns wirklichen Hass auf Sünde schenkt und ein Verlangen nach Heiligkeit, dass wir uns an Christus festhalten. Als Drittes sind wir gewarnt davor, dass wir noch sitzen, wo die Spötter sitzen. Das ist der finale Punkt, wo bereits dieser Abstieg beendet ist. Es gibt kein Kämpfen mehr gegen Sünde. Es gibt keine Wahrnehmung mehr, keine Achten mehr auf den Weg der Gerechtigkeit. Das Herz, das an diesem Punkt ist, ist bereits sehr verhärtet oder völlig verhärtet. Und die Weisheit der Welt ist der ultimative Wahrheitsstandard geworden und die Verlangen sind immer gottloser geworden. Der Mann sitzt nun da, wo Spötter sitzen, hat nicht nur mit Sünde nun geflirtet, sondern ist weit drüber hinausgegangen. Und er ist nicht nur im Geheimen dabei, Gott zu verneinen, sondern völlig offen. Er hasst nun Gott, er verachtet Gott und er verachtet auch Gottes Volk. Da gibt es keinen Ort, es gibt keinen Ort, wo es gefährlicher ist. Denn der Spötter sitzt in seinen Gedanken auf einem Thron der Weisheit, wo er herabblicken kann auf all die niedrigeren Menschen, solche dummen Dinge wie Gott oder die Bibel Tatsächlich sitzt er aber mit seinem Stuhl am Rand einer Klippe. Und er steht davor, völlig Zerstörung zu erleben. Und wenn der Heilige Geist wirkt, dann mag er Buße tun, aber ansonsten nicht. Ich möchte jetzt jeden hier fragen, findest du dich irgendwo auf einem dieser Schritte wieder? Bist du dabei, die Vergnügungen von Sündern zu genießen? Lebst du aktiv ein Leben der Sünde? Und unterdrückst du die Widerrufe des Gewissens? Oder lästerst du im Geheimen Gott und verachtest sein Volk? Wenn eines davon auf dich zutrifft, dann fliehe von dem, was böse ist, und klammere dich an das, was gut ist, und höre auf, den Versprechungen deines Herzens, des Teufels und der Welt zu hören. Egal wie verlockend die Sünde sein mag, ach, scheinen mag, sie wird dich töten, sie ist tödlich. Nur das Evangelium, wie es im Wort Gottes zu finden ist, schenkt Leben. Das bringt uns zum zweiten Punkt, der feste Grund. Was ist der andere Weg? Wie können wir diesen rutschigen Pfad der Sünde vermeiden? Was ist die Beschreibung dessen, der gesegnet ist? Stattdessen nun diese Instabilität des Gottlosen zu beschreiben, benutzt der Psalmist nun einen, der uns Stabilität und Treue zeigt im Wort, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Was für ein wunderbarer Satz das ist. Seine Freude ist im Gesetz des Herrn. Möge das auf uns alle zutreffen. Wenn der Psalmist hier sagt, das Gesetz des Herrn, dann bezieht er sich auf die gesamte Schrift, nicht nur das mosaische Gesetz, aber das mosaische Gesetz, das Gesetz des Mose, sollte für uns auch eine Freude sein. Alle Teile von Gottes Wort verdienen es, uns Freude zu machen, ja, unsere Lust zu sein. Und dass wir ihn anbeten dadurch, dass unsere Liebe angefeuert wird und dass wir auch das Treue gewirkt wird, dass wir darüber nachdenken Tag und Nacht und dass wir es auch leben können. Das ist der Weg der Gerechtigkeit. Wenn der Psalmist sagt, dass er Tag und Nacht nachsinnt, dann denken die meisten Kommentatoren, dass das eine Referenz auf die Instruktion von Josua in Josua 1 bis 8 ist. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, sondern du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du genau darauf achtest, alles zu tun, was darin geschrieben steht. Denn dann werdet ihr euren Weg erfolgreich gehen und dann werdet ihr guten Erfolg haben. Was heißt denn das, dass wir Tag und Nacht meditieren sollen oder nachsinnen sollen? Wenn wir über Meditation nachdenken, dann denken wir oft an so buddhistische Meditation, sowas wie Zen oder sowas. Aber das ist ganz sicherlich nicht das, was die Bibel hier beschreibt, wenn wir über das Wort Gottes nachsinnen sollen. Ich denke, der Westminster-Katechismus erklärt es sehr gut. Die Heilige Schrift muss gelesen werden mit hoher und ehrerbietiger Achtung vor ihr, mit der festen Überzeugung, dass sie das wahre Wort Gottes ist und dass er allein uns befähigen kann, sie zu verstehen, mit dem Wunsch, den in ihr offenbarten Willen Gottes zu erkennen, ihm zu glauben und ihm zu gehorchen. Ferner mit Fleiß und Aufmerksamkeit auf ihren Inhalt und Zweck, mit Nachdenken, Nutzanwendung, Selbstverleugnung und Gebet. Das Wort sollte an jedem Tag das Zentrum sein. Es sollte wo es jeden Sonntag gepredigt wird, auch beiwohnen der Predigt, und wir sollten auch in der Familie uns mit dem Wort beschäftigen. Es gibt nichts, was kostbarer unverzichtbarer ist. Nichts sollte das Wort Gottes in unserem Leben verdrängen. Wenn wir vom Wort gesättigt werden, gefüllt werden, wie sollte uns das nicht verändern? Der Heilige Geist wirkt alle Zeit durch sein Wort in den Herzen der Gläubigen. Was ist das Ergebnis eines worterfüllten Lebens? Der Psalmist sagt es uns in Vers 3, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und ein Leben, das vom Wort gesättigt ist, das ist ein Leben, das wächst in der Liebe zu Gott und zum Nächsten und in der Hoffnung auch wächst auf das kommende Leben. Der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, ist tief gegründet wie ein Baum und erfrischt und erhalten von dem Wasserstrom, welches der Heilige Geist ist, der Früchte bringt, wie er auch geheiligt wird durch den Herrn. Wenn die Stürme dieses Lebens kommen, ob es jetzt Herausforderungen sein oder Leiden oder Verfolgungen oder in Sünde fallen, der Gläubige, der im Wort gegründet ist, hält durch. Wenn die Trockenheit der Depression kommt, dann wird der Gläubige aus dem Wasser des Lebens trinken, schöpfen durch den Heiligen Geist, auch im Wort Gottes. Und wenn wir ein Bild unseres geistlichen Wachstums machen würden, dann würde es wahrscheinlich eher wie eine Gebirgskette aussehen mit Spitzen und Tälern. Wir wissen, dass der Heilige Geist uns verändert und Frucht in unserem Leben bewirkt, gemäß Gottes perfektem Zeitplan. Liebe Gemeinde, was ist mit euch? Habt ihr eure Lust am Gesetz des Herrn? Liest du regelmäßig das Wort Gottes? Hörst du es? Denkst du darüber nach? Lass du es dein Leben und deine Meinungen verändern? Hast du deine Grundlage darin? Und was es uns auch zeigt und erzählt über Christus und sein vollendetes Werk? Ich bekenne, dass ich oft sehr weit diesem Standard zurückfalle. Es ist allzu leicht für mich, andere Dinge zu priorisieren in diesem Leben, ob sie jetzt wichtig sind oder nicht. Und ich setze es über das Wort Gottes. Aber lasst uns alle gemeinsam danach trachten, wirklich das Wort Gottes wert zu achten, über allem anderen. Und dass es zu uns redet und dass es unsere Leben verändert, mehr als die anderen Dinge, die unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Das Dritte, was wir haben, ist die abschließende Ernte. Der Psalmist fährt fort, seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Als Gläubige haben wir die gesegnete Hoffnung und Gewissheit, dass das Leiden und die Nöte dieses Lebens, dass die nicht zerstörend für uns sind. Wir wissen, dass alles von Gott zu unserem Besten gewirkt wird, damit wir bereit werden für die Ewigkeit in seiner Gegenwart. Wie es in Römer 8, Vers 28 heißt, und wir wissen, dass für diejenigen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, für diejenigen, die nach seiner Bestimmung berufen sind. Mit der Gewissheit dieser Wahrheit können wir ruhen. Selbst wenn wir konfrontiert werden mit unserer Sündhaftigkeit und unserem Versagen jeden einzelnen Tag, dann müssen wir doch nicht davon überwältigt sein. Wir können zum Kreuz fliehen im Glauben, wissend, dass der Tod Christi für uns ausreichend ist. Und das ist nicht nur in diesem Leben eine Hoffnung, sondern, wie der Psalmist sagt, der Baum oder die Pflanze des Gläubigen, das vergeht nicht, die Blätter verwelken nicht. Selbst wenn der Leib vergeht, wenn wir in diesem Leben sterben, dass wir doch hinweggenommen werden und in die Gegenwart des Herrn. Und dann, dass wenn er wiederkommt, dass unsere Leiber auferweckt werden, so können wir uns freuen auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, wo es kein Leid mehr gibt und keine Tränen und wo wir alle Heiligen sehen werden, die vor uns hinaufgegangen sind. Was für eine unbegreifliche Hoffnung. Was für ein unbegreiflicher Gott. Aber was passiert dann mit denen, die den falschen Weg hinabgehen? Die weit weg sind. Es ist das, was am weitesten weg ist von einem fruchttragenden Baum. Der Psalmist sagt, die nicht so gut die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verstreut. Jeder Israelit würde genau wissen, was Spreu ist. Spreu ist, ist das Äußere von einem Weizen oder von einem Getreide. Das ist beim Dreschen, wird das ja vom Weizen getrennt, wird die Spreu vom Weizen getrennt und wird vom Wind hinweggetragen. Beides zusammen wird in die Luft geworfen beim Dreschen und die Spreu wird vom Wind hinweggetragen und der Weizen fällt zurück zur Erde. Und wir finden die Spreu auch als Beispiel benutzt in Jesaja, Hosea 13, Vers 3, wo es heißt, darum sollen sie sein wie die Morgenwolke und wie der Tau, der früh vergeht, wie die Spreu, die mit dem Wirbelwind aus dem Boden und wie der Rauch aus dem Schornstein. Die Gottlosen werden mit Spreu und auch mit Rauch aus dem Schornstein verglichen werden, hat zwei wichtige Bedeutungen. Das erste, die Frucht ihres Lebens ist nutzlos, ist wertlos. Es ist leicht für uns, auf die Leben von frivolen Persönlichkeiten zu blicken, Berühmtheiten, von bekannten Geschäftsmännern. Da ist Erfolg, da ist leichtes Leben, ihre Berühmtheit, ihr Reichtum. Aber all ihr Reichtum und die Macht und die Berühmtheit ist nichts. Denn es ist nichts als nur Dekoration von einem Haus, Fassade von einem Haus, das zusammenfällt. Denn die Wahrheit ist, dass die Trennung zwischen denen, die Gott lieben und die ihm feindlich gegenüberstehen, dass das nicht nur die ewige Zukunft betrifft, sondern auch die Gegenwart. Die, die Gott kennen, haben die große Ehre und den Trost, dass wir unser Leben zur Ehre Gottes leben. Und dass ein tiefer Wert und Bedeutung in allem liegt, was wir tun, selbst in niedrigen Arbeiten. Aber im Ungläubigen ist es anders. Alles, was sie in diesem Leben tun, häuft Verdammung auf sie auf. Und alles, was sie sich anhäufen mögen in dieser Welt, wird vergehen und sie lassen es zurück. Und das Zweite ist die ultimative Zerstörung der Gottlosen. Es sind nicht nur die Werke der Gottlosen, die zerstört werden, sondern auch die Gottlosen selbst. Alle, die daran festhalten, in einem Leben der Rebellion gegen Gott zu stehen und die sich weigern, gemäß seinem Gesetz zu leben und die sich weigern, Buße zu tun und zu glauben an das Evangelium, an das Werk Christi am Kreuz, die haben nichts vor sich, außer die ewige Verdammnis durch Gott. So wie die Spreu und der Rauch, die vom Wind weggetragen werden, so werden die Gottlosen von allem getrennt werden, was sie für wert achten. Und sie werden leiden. Und sie werden die schrecklichen Konsequenzen erleiden von ihren Taten. Lässt euch das zittern? Macht es dich ungemütlich? Ist es dir unbequem? Es gibt nichts, was mehr Furcht verdient als der Zorn Gottes, der entsteht oder der sichtbar ist, wenn er dem Gottlosen gegenübersteht. Es gibt niemanden, mich eingeschlossen, der es nicht verdient hat, aus der Gegenwart Gottes hinausgeworfen zu werden. Aber doch ist es so, dass die von uns, die in Christus sind, dass wir Trost haben dürfen, Zuversicht. Denn Gott hat seinen Sohn gesandt, um die Menschheit anzunehmen und Mensch zu werden und am Kreuz zu sterben und wieder aufzuerstehen. Und Gott hat uns erneuert durch seinen Heiligen Geist und er heiligt uns, damit und auch eine Verherrlichung im Himmel in seiner Gegenwart für immer ist uns verheißen. All das, all dieses unfassbare Tun Gottes ist durch Gott getan, nicht durch unser eigenes Werk. Und ich denke, das ist etwas, wir noch mehr bedenken sollten. Wir sollten darüber nachdenken, wie unfassbar die Gnade Gottes ist, verglichen mit dem, was wir eigentlich verdienen. Lass mich dich fragen, hast du diese Gnade erfahren? Bist du gerettet worden? Bist du durch dieses Werk Christi gerettet worden? Freust du dich am, hast du deine Lust am Gesetz Gottes? Bist du durch den Heiligen Geist an Wasserbächen gepflanzt? Meidest du den Weg der Sünder? Weigerst du dich, auf den Weg der Sünder zu treten und zu sitzen, wo die Spötter sitzen? Dass du nicht wie Spreu vergehen sollst? Für die von uns, die Gläubige sind, lasst uns Freude haben in dem freien Geschenk der Erlösung und lasst uns Trost haben in den Verheißungen Gottes. Lasst uns wirklich unsere Lust haben am Wort Gottes. Lasst uns viel Zeit damit verbringen, darin zu lesen, darüber nachzudenken, uns davon verändern zu lassen, es zu besprechen mit Familien und Freunden. Möge es uns das sein, das unsere Gedanken und unsere Entscheidungen auch prägt. Dass unsere Leben wirklich um das Wort herum angeordnet sein. Wenn du kein Gläubiger bist, dann gibt es keinen besseren Moment, als jetzt sich zu Christus zu wenden. Warte nicht. Lass dein Herz dich nicht betrügen, dass du vielleicht noch eine Stunde mehr hast, einen Tag mehr, bevor du diese Entscheidung treffen musst. Schaue auf Christus. Egal wie schmerzhaft es ist, schaue auf deine Sünde. Und lass es erkennbar werden oder lass dich überführen vom Standard Gottes, vom Maßstab Gottes in seinem Wort. Und dann klammere dich an Christus, damit du gerettet werden mögest. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Psalm, für diese unfassbare Darstellung dieser zwei Wege, die vor uns liegen, vor uns Menschen. Die Verschiedenheit zwischen dem Leben der Sünde, das so attraktiv ist für unser Fleisch, und das Leben der Gerechtigkeit, das nur für uns möglich wird, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. So, Vater, ich bitte dich, dass der Heilige Geist in allen von uns wirken möge, dass er uns eine wirkliche Liebe und ein Verlangen gibt nach deinem Wort und einen echten Hass auf Sünde. Ich bitte, dass du uns überzeugst, überführst von Sünde, dass wir fliehen von ihr und dass wir uns an Christus festklammern und an sein vollendetes Werk am Kreuz. Das bitten wir alles in Jesu heiligem Namen. Amen.